Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Auch danke für die Einführung und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 100. Das IAB wird im nächsten Jahre 50, also wir können da nur lange nicht mithalten. Okay, ich möchte sprechen über den Beitrag des Erwerbspersonenpotenzials zum Wachstum und gleich zu Anfang sagen, gibt es da überhaupt einen Beitrag? Und die Antwort lautet eigentlich nicht wirklich. Und man könnte ja umgekehrt die Frage stellen, wird denn der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials, den wir sehen werden in den nächsten Jahrzehnten, wird das dann einen negativen Impuls für Wachstum geben? Und auch da würde ich antworten, hier gleich an dieser Stelle, nicht wirklich. Aber schauen wir mal an, was wir zu bieten haben. Ich muss bei diesem Thema kurz auf Demografie eingehen. Also das sind Fakten, die Sie, denke ich, alle kennen. Wir haben diese relativ niedrige und relativ in Westdeutschland relativ konstante Geburtenrate seit den 70er Jahren. Interessant, vielleicht ist das die Konvergenz zwischen Ost- und Westdeutschland voranschreitet. In Ostdeutschland gab es viel stärkere Ausschläge dieser Geburtenrate. Ich zeige Ihnen gleich mal eine Grafik dazu. Wir haben den linearen Trend in der Lebenserwartung. Die Konsequenzen sind auch x-mal beschrieben worden. Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung. Wir haben höheren Unterstützungsquotienten, das heißt die Zahl der Alten und die Zahl der Jungen, die sozusagen nicht erwerbstätig sind, die unterstützt werden müssen, steigt relativ zu der aktiven Bevölkerung. Und wir haben in Ostdeutschland noch eine Besonderheit, diese volatile Kohortengröße, die auch ein Problem darstellt. Hier die langfristige Entwicklung sind Daten des Statistischen Bundesamts, die dahinter liegen, die rote Kurve für Ostdeutschland. Sie sehen diese starken Fluktuationen vor und nach der Wiedervereinigung. Das ist für sich genommen ein interessantes Phänomen, darüber ist ja auch verschiedentlich gearbeitet worden. Die schwarze Kurve, da sehen Sie diese relative Konstanz der westdeutschen Geburtenrate. Warum spreche ich drüber? Nun, am Ende will ich ja auf das Erwerbspersonenpotenzial zu sprechen kommen. Das ist ganz unten. Hier ist im Wesentlichen die Grundstruktur des Modells, das im IAB verwendet wird, um das Erwerbspotenzial zu berechnen, aufgeführt. Und Sie sehen, das ist differenziert nach Deutschen und Ausländern, weil das natürlich ein Thema ist, was uns im Augenblick ganz stark interessiert. Wie ist das mit der ausländischen Erwerbsbevölkerung, insbesondere natürlich auch mit den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind? Ich glaube, die Logik ist klar, man muss Geburten und Gestorbene berechnen, dann hat man die Zuzüge und Vorzüge getrennt nach Deutschen und Ausländern. Dann haben wir den Punkt der Einbürgerung. Das spielt eine Rolle, wenn man differenzieren will nach Nationalität. Das Einbürgerungsrecht hat sich verändert und das führt zu veränderten Daten. Diese Veränderungen sind erheblich. Dann können wir Erwerbsquoten berechnen, wieder nach Nationalität. Wir können das nach verschiedenen Faktoren. Wir haben gerade darüber gesprochen, ob es nicht auch nach Bildungsabschlüssen machen kann. Das ist alles möglich. Ich werde aber nach den Bildungsabschlüssen dann nicht sprechen, sondern nur nach Geschlecht und nach dem Nationalitätenstatus. Dann kommen wir zum Erwerbspersonenpotenzial. So ist sozusagen die Grundstruktur. Dahinter steckt ein recht ausgefeilter Ansatz, ein zeitreihenanalytischer Ansatz, der auch ermöglicht, das steht da unten, dass man Konfidenzintervalle für die Szenarien für die Zukunft berechnen kann. Die Ausgangswerte stammen vom Statistischen Bundesamt. Einflussfaktoren, ich hatte schon angesprochen, das Staatsbürgerrecht spielt eine Rolle, aber auch die Korrekturen durch den Zensus 2011 sind ganz erheblich. Da ist ja mal eben sind ja 1,5 Millionen mal eben abhanden gekommen in der deutschen Bevölkerung und das muss man auch in diesen oder es fließt in diese Neuberechnung ein. Ich zeige Ihnen ein erstes Ergebnis. Und Sie sehen jetzt hier auch rot gekennzeichnet so ein Konfidenzband. Das ist die zusammengefasste Geburtenziffer, das heißt die gesamte Fertilitätsrate, Total Fertility Rate deutscher Frauen von 1970 an. Die bis zu dieser roten Aufspreizung sind das sozusagen aktuelle Werte und dann danach sind es Szenarien und dieses rote Band ist ein 66% Konfidenzband, sodass man auch die Unsicherheit da sehen kann. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Geburtenrate wieder leicht ansteigen wird, aber so in der Größenordnung 1,5 konstant bleiben wird. Der zweite Trend, der lineare Trend in der Lebenserwartung ist der zweite große Faktor, den man berücksichtigen muss. Und hier gibt es deutlich weniger Unsicherheit. Also wenn nicht irgendwelche ganz massiven Einbrüche oder externe Schocks kommen, dann können wir das relativ gut prognostizieren hier bis zum Jahr 2060. Das ist ein linearer Trend und dieser Trend ist gewaltig. Also ich habe das mal auf den Tag umgerechnet. Das heißt, jeder Tag, der vergeht, an diesem Tag, der vergeht, wächst unsere Lebenserwartung um 3,5 Stunden. Das ist ganz ordentlich, ja. Also es lohnt sich sozusagen weiterzuleben, weil man dann immer weiterleben kann. Bei Jungen in diesem Zeitraum, den wir betrachten, plus 7,7 Jahre. Bei Mädchen sind es etwas weniger, 5,8 Jahre. Das heißt, es gibt eine gewisse Konvergenz. Mädchen haben aber eine höhere Lebenserwartung. Es gibt eine gewisse Konvergenz in der Lebenserwartung. Die Konsequenz ist, dass das Medianalter steigt und Sie sehen das hier für Männer, das ist die orange Kurve und für blau, das sind die Männer. Das Durchschnittsalter der Frauen ist sozusagen höher, weil sie die höhere Lebenserwartung haben. Die gestrichelte Linie zeigt hier sozusagen den Rand, ab der die Szenarien oder die Berechnung für die Szenarien beginnt oder die Projektion beginnt. Man sieht eigentlich daran, dass schon diese Alterung, dass da schon viel passiert ist in den letzten Jahren und wir fast jetzt auf einem relativ flachen Pfad sind, aber diese Alterung geht trotzdem noch merklich voran. Es wird nach unseren Berechnungen ein Maximum geben. Nach 2050 haben wir sozusagen wieder leichte Rückgänge im Alter. Dann hat sich sozusagen die Bevölkerung auf ein neues Gleichgewicht eingependelt. Aber Sie sehen hier, wenn man die Zahlen nochmal anschaut, also der Höchstwert in 2050 nach diesem Moment sind etwa 47 Jahre für die Männer und bei den Frauen sind es 50 Jahre, Medianalter. Das heißt, 50% sind dann jünger, 50% sind älter und dieses Alter, ein Medianalter von 47 oder 50, das ist schon gewaltig. Und das hat natürlich Konsequenzen auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Da komme ich gleich nochmal drauf. Klar ist, dass der Unterstützungsquotient steigen wird. Das ist die obere Kurve. Da sind sozusagen die Jungen und die Alten zusammengerechnet und das bezogen auf die aktive Bevölkerung. Und wir sehen an dieser Grafik, dass es ganz eindeutig nicht an dem Quotienten der Jugend hängt, dass dieser Unterstützungsquotient steigt, sondern das liegt an der roten Kurve, nämlich den über 66-Jährigen, die nicht mehr Erwerbstätigen, die sozusagen immer länger leben und getragen werden müssen. Die Bevölkerungsentwicklung, die sich nach den Berechnungen unseres Instituts ergibt, ist hier abgezeichnet. Hier ist schon eingerechnet der Flüchtlingszustrom in 2015 und 2016, jeweils mit den aktuellen Daten, also deswegen dieser Anstieg, den man da am aktuellen oder an dem Rand sieht, wo die Projektion beginnt. Und Sie sehen, dass wenn man jetzt die weitere Entwicklung betrachtet, dass der Rückgang, dass die grüne Kurve hier, das ist der Medianwert aus diesen stochastischen Simulationen, der Median genommen, dass der Rückgang trotzdem deutlich sein wird. Also wenn die Vorstellung ist, dass durch den Zustrom da etwas verändert wird, grundsätzlich, das ist nicht so. Wir werden einen Rückgang der Bevölkerungsentwicklung haben. Aber wir sind sozusagen auch in den nächsten Jahren auf dem Zenit dieser Bevölkerungsentwicklung. Wenn wir das jetzt auf die Bevölkerung im Erwerbsalter beschränken, dann sieht das nochmal deutlich anders aus. Wir sehen hier stärkere Rückgänge. Wiederum kann man sehen, dass wir im Augenblick nochmal so ein Zwischenhoch erreicht haben. Nun würde ich davor warnen zu sagen, das bedeutet jetzt schon, dass das Erwerbspersonenpotenzial rückläufig ist. Denn das ist jetzt eine Grafik, die zeigt, dass ab 1990, nach der Wiedervereinigung sozusagen, wir schon tendenziell diesen sinkenden demografischen Trend eigentlich haben. Das ist die dunkelblaue, diese dunkelblaue Fläche. Wir sehen aber, dass es überkompensiert worden ist durch zwei Effekte. Und diese beiden Effekte, das ist einmal der Verhaltenseffekt, behavioral hier genannt, also der dazu führt, dass die Erwerbsbeteiligung sich verändert. Und natürlich ist es die Immigration. Wenn Einwanderungsüberschüsse netto haben, dann kann das den demografischen Trend kompensieren. Und wir sehen, dass es passiert ist in der Vergangenheit. Der demografische Trend wurde durch diese beiden Komponenten überkompensiert, sodass das Erwerbspersonenpotenzial gestiegen ist und wir im Augenblick einen sehr, sehr hohen Wert der Erwerbspersonen haben, bei der ungefähr knapp unter 45 Millionen liegt. Hier nochmal die vielleicht zu den Begrifflichkeiten des Erwerbspersonenpotenzials. Das setzt sich zusammen aus den Erwerbstätigen und Gruppen von Nicht-Erwerbstätigen und die spalten sich wieder auf in die Arbeitslosen, das sind die registrierten Arbeitslosen, und in die sogenannte stille Reserve, das sind Personen, die eigentlich in guter ökonomischer Situation auf dem Arbeitsmarkt auftreten würden, wenn die Bedingungen stimmen. Ja, und wir berechnen diese stille Reserve, man kann das mit bestimmten statistischen Methoden machen, und rechnen die ein in das Erwerbspersonenpotenzial. Das ist der Ansatz hier, und das Erwerbspersonenpotenzial wird dann für die einzelnen Gruppen, für Männer, Frauen, für Deutsche und Nichtdeutsche getrennt ausgewiesen. Also die Potenzialwerte ergeben sich dadurch, dass man die sozusagen eine Annahme einer Vollbeschäftigung setzt. Das heißt, die zyklischen Komponenten bei Arbeitslosigkeit und stiller Reserve, und die stille Reserve wird sozusagen dann auf Null gesetzt. Wir haben das hier nach Geschlecht, Alter, Nationalität, das hatte ich schon gesagt. Wenn wir die Erwerbsquoten deutscher Frauen nach Lebensalter schauen, jetzt haben sie auf der horizontalen Achse nicht mehr die Zeitachse, sondern die Lebensalter abgetragen in jeweils 5-Jahres-Intervallen. Und die blaue gestrichelte Kurve ist die Kurve 2014. Also sehen, dass die Erwerbsneigung damit zunehmendem Lebensalter am Beginn des Erwerbslebens stark ansteigt. Das heißt, die Personen kommen aus dem Ausbildungssystem heraus, treten auf dem Arbeitsmarkt auf. Wir haben dann einen relativ flachen Abschnitt, der so bis Mitte 50 geht, und dann einen starken Abfall. Was wir hier sehen in der rot gestrichelten und der blau gestrichelten, in der grün gestrichelten Kurve, das sind jetzt unsere Projektionen für die Zukunft, also einmal auf das Jahr 2030 und 2060 bezogen. Und wir sehen, dass man mit gutem Recht davon ausgehen kann, dass die Erwerbsquoten bei den Frauen noch weiter steigen werden. Aber um 2030 ist nach unseren Berechnungen dieser Prozess mehr oder weniger abgeschlossen. Da ist dann wenig Puffer mehr da, sodass wir danach kaum mehr Änderungen haben. Aber bis dorthin wird diese Verhaltenskomponente noch deutlich zur Buche schlagen. Wenn wir das für Männer anschauen, sehen wir, dass da jedenfalls bis zum Alter von Mitte 50 kaum mehr Spielräume da sind. Das ist ausgeschöpft. Da haben wir schon sehr hohe Raten, die an die 100% reichen in dem Haupterwerbsalter. Und da ist kein Potenzial mehr, das man ausschöpfen könnte. Wo Potenzial ist, natürlich bei den Älteren, bei den über 55-Jährigen. Da können noch gewisse Steigerungen vorkommen. Aber auch ab 2030 wird das nicht mehr der Fall sein, wenn nicht irgendwie ganz markanten Änderungen noch eintreten. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ich hatte ja gesagt, es ist nach Nationalität jetzt unterschieden. Hier haben wir mal deutschen Frauen und die ausländischen Frauen gegenübergestellt. Und jetzt, da sehen wir, dass die Erwerbsbeteiligung der ausländischen Frauen deutlich, deutlich niedriger ist, auch im Haupterwerbsalter, als die der deutschen Frauen. Und diese ist ja eine Projektion, man muss da sehr vorsichtig sein, das hängt natürlich auch an vielen Annahmen, die da getroffen werden. Aber wenn nicht Wesentliches passiert, und das heißt, man müsste dort Impulse geben für eine stärkere, bessere Integration, dann wird auch 2030 noch die Erwerbsbeteiligung der ausländischen Frauen deutlich, deutlich niedriger sein als die der Deutschen. Also hier sehen wir ein Potenzial, was man heben könnte durch entsprechende natürlich auch Anstrengungen in der Integrationspolitik. Das Ergebnis jetzt auf das Erwerbspersonenpotenzial insgesamt ist das hier. Also Sie sehen die Situation, die ich auch vorhin schon geschildert habe, nochmal ein kurzes Aufflackern, kurzes Hochgehen, aber danach werden wir uns mit einem sinkenden Erwerbspotenzial zu tun haben. Hier ist Einwanderung im langjährigen Durchschnitt schon mit eingerechnet, also Nettoeinwanderung ist hier unterstellt. Natürlich kann man an dieser Schraube der Einwanderung weiter drehen und die so hoch setzen, dass dieser Rückgang kompensiert wird. Aber das sind aus unserer Sicht unrealistische Werte. Das kann man vielleicht mal ein Jahr oder zwei als plausibel ansetzen. Wir glauben nicht, dass das längerfristig möglich wird. Das ist unsere Szenerie, die wir für am wahrscheinlichsten halten. Und das würde was bedeuten? Das würde bedeuten, dass die Bevölkerung 2060 so um die 15% zurückgeht, Erwerbspersonenpotenzial geringer als die Erwerbsbevölkerung zurückgeht. Dahinter stehen diese Verhaltenskomponenten, die das ein bisschen abdämpfen, aber immerhin mit 13% auch deutlich niedriger. Den größten Effekt finden wir bei den Jugendlichen 15 bis 29 Jahre, da haben wir -17%. Während wir bei den Älteren 65 bis 74 Jahren fast noch einen Anstieg von um die Hälfte erwarten. Gut, wenn wir diese Reduktion im Erwerbspersonen, mein Thema ist ja, wie hängt das mit dem Wachstum zusammen? Wenn wir diese Reduktion im potenziellen Arbeitsangebot sehen, also in dem Erwerbspersonenpotenzial, dann würde ich jetzt sagen, es ist nicht gleichbedeutend mit einer gleich hohen Angebotslücke auf dem Arbeitsmarkt. Warum ist das nicht? Nun einmal ist die Arbeitsnachfrage nicht konstant, das wird immer so implizit unterstellt, aber das ist ja gar nicht so, das hängt ja von den Rahmenbedingungen ab. Und zweitens sind ja die Arbeitsmarktressourcen mobilisierbar, auch intern mobilisierbar. Änderungen im Partizipationsverhalten, institutionelle Änderungen, Lebensarbeitszeit als Stichwort und natürlich die Nettoeinwanderung, das sind Stellschrauben, an denen wir drehen können. Dann jetzt nochmal zur Wachstumsszenerie. Eigentlich sagt die Standardwachstumstheorie, sagt ja, dass eine langfristig schrumpfende Bevölkerung oder langfristig eine schrumpfende Bevölkerung keinen Einfluss auf das Wachstum hat, auf die Kapitalausstattung pro Arbeitskraft, auf die Produktivität, auf den Pro-Kopf-Konsum und auf das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt. Es gibt einen Niveaueffekt auf die Makroaggregate, aber diese Größen, diese demografischen Größen sind eigentlich neutral auf die Pro-Kopf-Variable. Das ist Standard-Wachstumstheorie. Wachstumstreiber sind Technologie, Wissen. Das leitet dann nachher übrigens über zu dem Vortrag von Herrn Wössmann. Investitionen in Humankapital, da könnte es anders aussehen. Nun könnte man sagen, ja, Standardwachstumstheorie, es gibt eben die neue Wachstumstheorie, ist klar, aber ich möchte vielleicht einen Aspekt sagen, der das ein bisschen relativiert, von der neuen ökonomischen Geografie herkommend. Also eine schrumpfende Bevölkerung könnte auch bedeuten, einen geringeren, was man nennt in der neuen ökonomischen Geografie, einen Home-Market-Effekt, den Heimatmarkteffekt, der ist positiv, der ist tendenziell günstig für den Wohlstand einer Region. Wenn die Bevölkerung schrumpft, die Bevölkerungsdichte zurückgeht, dann wird dieser Heimateffekt geringer werden. Es könnte zu einer Zerstörung von Netzwerkeffekten geben, zum Beispiel bei Zulieferketten. Wenn da eine kritische Masse unterschritten wird, dann lohnt sich das nicht mehr und das könnte eben negative Effekte bedeuten. Wir können auch unterstellen, dass vielleicht der Wissensaustausch in weniger dichten Regionen geringer wird. Wir wissen das aus der Regionalökonomie ziemlich gut. Es gibt eine Untersuchung zu Smart Cities, wo Hochqualifizierte auf engem Raum zusammenleben und sich austauschen und das Produktivitätseffekte gibt. Diese Effekte sind nicht unbedeutend. Und man könnte jetzt sagen, wenn die Bevölkerung insgesamt zurückgeht, dann würden diese Effekte schwächer werden. Also diese Agglomerationseffekte, Wissensaustausch, Netzwerkeffekte geht zurück. Dann wäre eine Schrumpfung der Bevölkerung nicht neutral im Unterschied zu der traditionellen Wachstumstheorie. Aber völlig unklar ist, wie stark diese Effekte in toto dann sind. Was haben wir noch? Wir haben die Effekte alternder Gesellschaft. Es ist ja nicht nur so, dass die Bevölkerung schrumpft, sondern sie altert ja auch noch. Und da gibt es natürlich die Auswirkungen auf die Sozialsicherungssysteme, die geraten unter Finanzierungsstress. Wir haben Veränderung der Nachfrage. Ältere Leute kaufen andere Dinge als junge Leute. Sparverhalten wird anders, wenn sich die Altersverteilung deutlich verschiebt. Und ich glaube, in meinem Zusammenhang hier, wo es um Wachstum geht, ist die Veränderung des Innovationsverhaltens vielleicht der wichtigste Aspekt. Also die Frage, wenn wir eine alternde Bevölkerung, Erwerbsbevölkerung haben, schlägt das zurück auf die Innovationsrate? Es gibt ja Erkenntnisse darüber, dass Innovationen häufiger von jüngeren Leuten gemacht werden, weniger häufiger von älteren Leuten. Und gibt es da auch wieder Trost sozusagen in dem Zusammenhang, wenn es gelingt, altersgemischte Teams zu machen, wenn man Diversität in Teams betrachtet, dann kann man das zumindest zum Teil kompensieren. Aber der Effekt auf die Produktivität dann und auf die Innovationskraft der Volkswirtschaft, das ist möglicherweise eine Sache, über die wir nachdenken müssen. Ich habe jetzt hier vielleicht noch eine Grafik, die einmal fragt, was ist denn mit den Hinderungsgründen, wir haben am IHB ja sehr viel Daten. Wir haben zwei ganz große Unternehmensbefragungen und wir haben die gefragt, wo liegt es dann, wo habt ihr überhaupt eine Einschränkung eurer Produktionstätigkeit? Und da sagen das die rote Kurve so zwischen 30% und 50%. Ja, es gibt gerade Einschränkungen in unserer Produktionsaktivität. Und die gelben Balken sagen hier, wir fragen danach, woran liegt es denn? Lack of Demand, also fehlende Güternachfrage. Und Sie sehen, das ist deutlich dominant gegenüber dem Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Also der spielt gegenüber diesem Nachfrageaspekt eine geringere Rolle. Aber wenn man so will, am aktuellen Rand sieht man da einen leichten Aufwuchs. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt heranziehen, nämlich die Frage, das ist jetzt bisher überhaupt nicht vorgekommen, die Frage der Arbeitsstunden. Beim Erwerbspersonenpotenzial werden ja nur Personen gezählt. Da wird nicht auf das mögliche Arbeitsvolumen abgestellt. Und diese Grafik zeigt jetzt, 1991 auf den Indexwert 100 gesetzt, drei verschiedene Größen, nämlich die dunkelblaue, das ist die Arbeitszeit, die geht im Trend zurück. Und ich denke, das entspricht den Präferenzen auch der Leute, dass weniger gearbeitet werden will. Freizeit ist sozusagen ein Luxusgut. Die obere Kurve, die hellblaue, das sind die Personen. Das ist vor allem nach 2005 ist das stark nach oben gegangen. Die Zahl der Personen ist stark gestiegen. Die rote Kurve ist dann die Kombination aus Arbeitszeit und Personen, nämlich das Arbeitsvolumen. Und wir sehen, dass das, obwohl wir den sinkenden Arbeitszeittrend pro Person haben, dass dieses Arbeitsvolumen wieder nach oben weist und wir wieder auf Werten sind, die so Anfang der 90er Jahre erreicht worden sind. Aber für die wachstumstheoretischen Konsequenzen sollte man einfach diesen sinkenden Arbeitszeittrend auch mit im Auge haben. Wir haben ausgerechnet, wie groß der Effekt der Unterauslastung des potenziellen Arbeitsvolumens ist. Wir haben, was ist da eingeflossen? Es sind Befragungsergebnisse eingeflossen, wo die Personen befragt werden, wie viele Stunden möchten sie denn gern arbeiten, wenn sie so viel durchsetzen können, wie sie arbeiten möchten. Manche wollen weniger, manche wollen mehr arbeiten. Die Masse will, gerade bei den Frauen ist es so, die wollen mehr arbeiten. Bei den Männern ist es tendenziell so, dass sie etwas weniger arbeiten wollen. Aber wenn man diese gewünschten Arbeitszeiten sozusagen heranzieht, dann kann man sagen, ein unausgeschöpftes Arbeitsvolumen, ein Stundenvolumen berechnen. Und natürlich bei den Arbeitslosen, die Arbeitslosen muss man da auch noch einberechnen, kann man mit Mittelwerten dann eingehen lassen. Und was wir hier herausfinden, dass das unterausgeschöpfte potenzielle Arbeitsvolumen etwa in der Größenordnung bei 8% im Westen liegt, bei 13% im Osten liegt. Nochmal bei Frauen höher als bei Männern und im Osten höher als im Westen. Das ist die Dimension. Das heißt, wenn wir sagen, jetzt um Wachstumskräfte freizusetzen, gehen wir nochmal an dieses unterausgeschöpfte Arbeitsvolumen heran, dann wird das ja bedeuten, dass vielleicht einmalig oder für einen bestimmten Anpassungspfad das Sozialprodukt steigern könnte, aber das würde nicht auf das Wachstum wirken. Das wäre nur ein Niveaueffekt und das sollte man immer auseinanderhalten. Und diese Größenordnung gibt sozusagen das Maximum, was da möglich ist. Also es geht hier nicht um 30%, 40%, 50%, sondern eine Größenordnung 10%, was da im besten Falle möglich wäre. Ich bin schon bei meinen Folgerungen. Ich hoffe, dass wir die Zeit eingehalten haben. Also langfristig haben wir eher eine Neutralität dieser demografischen Entwicklung in Bezug auf den Wohlstand in dem Land. Wir haben kurzfristig Anpassungsprobleme. Es gibt Herausforderungen, Konflikte, ich denke aber auch Chancen. Chancen würde ich sagen, darüber habe ich jetzt nicht geredet, aber die Chance ist auch, sagen, den Personenkreis, der immer leicht vergessen wird, die Sockelarbeitslosen sozusagen, die Langzeitarbeitslosen, die stärker einzubeziehen, wenn jetzt sozusagen die Arbeitskraft generell durch den Rückgang des Erwerbspotenzials knapper wird. Wir haben, denke ich, auch Chancen, Technologie stärker einzusetzen und diese ganzen Inferenzen mit der Digitalisierung, zwischen Digitalisierung und Demografie. Ich glaube, da sind wir erst am Anfang, das auch zu verstehen, was da ablaufen könnte. Herausforderungen, eine ganze Reihe von Fragen. Wie kann man diese internen Ressourcen mobilisieren? Etwa das unausgeschöpfte Arbeitsvolumen von Frauen. Natürlich haben wir einige institutionelle Verbesserungen da erreicht mit der Kinderbetreuung. Wir sehen das auch in Daten, dass das wirklich Effekte hat. Wie kann man, und ich glaube, Fachkräfteknappheit wird vielleicht generell etwas zu stark betont, aber in bestimmten neuralgischen Sektoren soll man sie vermeiden. Und das, ich habe jetzt nicht gesprochen, auf regionaler Ebene gibt es natürlich nochmal deutliche Unterschiede. Wir haben Regionen, die wirklich in einem Teufelskreis stecken. Also diese demografischen Entwicklungen sind nicht gleich verteilt über das Land, sondern die gibt es in bestimmten Regionen deutlich stärker. Innovationskraft erhalten, ich habe ein bisschen was drüber gesagt, Konflikte. Darf ich die noch machen?
Bisschen, ja.
Ja, okay, das ist die letzte Folie. Gut, ich glaube, das ergibt sich von selbst. Ich lasse sie einfach mal stehen und höre an dieser Stelle auf. Dankeschön.